Wir werden alle miteinander viel verzeihen müssen. Dieser Satz unseres Bundesgesundheitsministers ist vielen im April nahegegangen. Mit großer Unsicherheit über ein unbekanntes Virus und dessen Gefährlichkeit wurden damals sehr weitreichende Entscheidungen getroffen. Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen, Abschottung der Pflegeheime und viele andere Maßnahmen haben viel Leid und Entbehrung gebracht, die wir bis heute spüren. Bringt das neue Jahr nun das Ende dieser Krise? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass auch das neue Jahr im Zeichen des Verzeihens steht. Nicht, weil der Minister es so wünscht, sondern weil Jesus Christus, unser Herr, es uns ans Herz legt. Mitten in seiner beachtenswerten Feldpredigt sagt Jesus: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung, die uns für die kommenden Monate aufgegeben ist. Und wie immer ist dieses Motto sehr passend, denn unsere Welt wird immer unbarmherziger. Filme wie Der Unbarmherzige oder Bücher wie Unbarmherzig verkaufen sich gut. In den sozialen Netzwerken wird dem Hass freien Raum geboten. Leute werden beschimpft und diffamiert, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Jugendsünden werden aus dem Internet ausgegraben und ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Barmherzigkeit, Fehlanzeige. Kalt, überfordernd, egoistisch und unbarmherzig zu sein, das wird zunehmend gesellschaftsfähig. Und darum ruft uns Jesus heute dazu auf, wieder barmherziger miteinander umzugehen. Wir sollen anderen Gutes tun. Wir sollen sie segnen und für sie beten. Und im gleichen Atemzug spricht unser Herr davon, dass wir andere auch nicht richten und auch nicht verdammen sollen. Wir sollen ihn vergeben und sogar unsere Feinde lieben. Barmherzig ist also der, der abgibt, und barmherzig ist der, der vergibt. Ihr Lieben, nachdem wir das verstanden haben, machen wir daraus am besten doch einen guten Vorsatz für das neue Jahr. Wir wollen barmherziger mit allen Leuten umgehen. Aber wie lange wird dieser Vorsatz bei uns halten? Allzu optimistisch können wir da wohl nicht sein. Wir können ja nicht allen helfen. Schließlich muss man doch auch an sich selber denken. Also bleiben wir lieber realistisch. Doch zum Glück steckt hinter der Jahreslosung mehr als ein Appell, der gut zu hören ist und dann doch verhallt. Denn Jesus erinnert uns hier auch an den Grund unserer Barmherzigkeit. Er sagt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus weist uns also auf den barmherzigen Vater im Himmel. Schon der Psalmsänger hat gewusst: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen. Und Jesus benutzt Gleichnisse, damit wir diese Barmherzigkeit Gottes wirklich begreifen und an uns heranlassen. Er erzählt uns zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der hatte sich sein Erbe auszahlen lassen und alles verprasst. Der hatte doch wirklich jedes Recht verloren, wieder in sein Elternhaus aufgenommen zu werden. Aber der Vater nahm ihn trotzdem wieder auf und er feierte sogar ein großes Fest bei seiner Rückkehr. Denn so ist Gott, unser Vater, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Jesus macht uns hier darauf aufmerksam, dass wir von der Barmherzigkeit dieses himmlischen Vaters an jedem Tag leben. Erst und nur aus dieser Zusage ergibt sich seine Forderung, dass auch wir barmherzig sein sollen. Wenn wir also aus Gottes Barmherzigkeit wirklich leben, dann können wir doch auch etwas von dieser Barmherzigkeit an andere abgeben. Nichts liegt uns näher, oder? Auch dazu erzählt Jesus ein Gleichnis. Stell dir die Situation noch einmal vor, von der du gerade gehört hast. Ein Mann wandert von Jerusalem nach Jericho hinunter. Er geht einen schmalen Pfad entlang, der sich durch eine kilometerlange Schlucht zieht. Ich habe euch hier ein Foto mitgebracht. Unterwegs wird er von Räubern überfallen. Sie schlagen ihn zusammen, plündern ihn aus und lassen ihn halbtot liegen. Dann machen sie sich davon. Sie sind noch nicht lange weg, da kommst du vorbei. Was machst du? Gehst du auf Distanz? Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. In anderen Übersetzungen wird es noch stärker ausgedrückt, da heißt es, er wechselte die Straßenseite. Er wollte am liebsten nichts sehen. Er beschleunigte seine Gangart, schaute weg, er ging auf Distanz. Für manche Menschen ist das zum Lebensstil geworden. Sie möchten nirgendwo mit hineingezogen werden. Sie scheuen sich davor, sich zu etwas zu verpflichten. Ihnen fällt es schwer, sich einer Kleingruppe anzuschließen, um gemeinsam im Glauben zu wachsen. Die Mitgliedschaft in unserer Gemeinde zu beantragen, schieben sie schon seit Jahren vor sich her. Aber was für sie die Sache noch schwieriger macht, ist, dass sie sich auch in ihren persönlichen Beziehungen kaum öffnen mögen. Es bleibt immer eine gewisse Distanz. Um im Bild unserer Geschichte zu sprechen, es ist nicht nur so, dass bei ihnen derjenige, der unter die Räuber gefallen ist, allein bleibt, sie selbst bleiben auch allein. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung bestätigen, denn ich habe selbst Angst vor zu viel Nähe. Ich fürchte mich davor, dass mich jemand verletzen könnte und mich verletzt und mir zu nahe kommt. Und wenn mich jemand vereinnahmen will, dann sträuben sich mir alle Nackenhaare. Ich musste im Laufe der Jahre lernen, diese Angst um der Liebe und Barmherzigkeit willen zu überwinden, denn sonst ist es unmöglich, Beziehungen zu leben. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war zu lesen, dass einem 25-jährigen Autofahrer auf der Autobahn das Benzin ausging. Er schaffte es gerade noch, den Wagen auf den Parkstreifen rollen zu lassen, und dann versuchte er, die anderen Autofahrer anzuhalten. 11 Stunden später hatte immer noch keiner angehalten. Stunden später fand die Polizei ihn. Der junge Mann hatte sich das Leben genommen und neben ihm lag ein Zettel. Darauf stand: Ich halte die Kälte nicht mehr aus, sie fahren immer noch vorbei. Die Hektik in unserem Leben macht uns blind und kalt gegenüber anderen. Wir leben an sehr viel Not vorbei, weil wir einfach zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt sind. Wir arbeiten viel, wir lassen uns ablenken, wir schauen aufs Geld, wir machen um andere einen Bogen. Und wenn wir nicht irgendwann die Barmherzigkeit zu einer Priorität in unserem Leben erklären, dann werden sich auch bei uns keine tiefen Beziehungen einstellen. Darum lädt ich Jesus ein, Schluss zu machen mit der Distanz und dich für andere zu öffnen. Das führt uns zu einer zweiten möglichen Reaktion, wenn es um die Not anderer Menschen geht. Bist du interessiert, aber hilfst trotzdem nicht? Hier zeigt sich, dass Jesus uns wirklich sehr gut kennt. So kalt wie im ersten Fall will natürlich niemand von uns sein. Darum schildert Jesus diese zweite Begegnung. Allerdings kommen wir da am Ende nicht besser weg. Zufällig kam bald darauf ein Tempeldiener vorbei. Er sah den Mann liegen, doch dann ging er schnell weiter. Der Tempeldiener nimmt die Not des anderen sehr wohl wahr. Er ist interessiert, aber er weigert sich zu helfen. Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn und kommst an einer Unfallstelle. Es sieht schlimm aus, ein Auto hat schon angehalten. Was machst du? Zunächst einmal gehst du vom Gas, du willst ja niemanden gefährden. Vor allem aber interessiert dich auch, was da passiert ist. Doch was tust du dann? Die meisten Leute fahren einfach weiter. Sie wollen in sowas nicht hineingezogen werden. Vielleicht scheuen sie sich davor, schlimme Dinge zu sehen. Vielleicht wollen sie auch nur eine Zeugenaussage vor Gericht vermeiden. Die Hilfe bleibt jedenfalls oft auf der Strecke. Und das passiert leider nicht nur auf der Autobahn. Oft wollen wir auch in unserem Dorf zwar wissen, was so los ist. Es lässt uns ja nicht kalt. Aber konkret helfen wollen wir nicht unbedingt. Wie bei der ersten Einstellung, die wir uns angesehen haben, behalten wir uns eine gewisse Distanz vor. Wir machen zwar keinen großen Bogen um die anderen, aber innerlich sind wir noch weit von ihnen entfernt. Die Beziehung bleibt oberflächlich. Wir investieren keine Zeit, wir zeigen keinen Einsatz, weil wir die Menschen nicht wirklich lieben. Besonders heikel an der Geschichte von Jesus ist, dass der Priester und der Tempeldiener aus Jerusalem kamen. Dort stand der große Tempel Gottes, dem sie dienten. Und sehr wahrscheinlich hatten sie in den letzten Tagen an einem der großen israelischen Feste teilgenommen. Sie hatten mehrere Gottesdienste gefeiert, aber leider scheint sie das nicht verändert zu haben. Ich erinnere mich an zwei alte Damen, die ich auf ihrer letzten Wegstrecke betreut habe. Die eine betete noch im hohen Alter für alle Menschen unserer Gemeinde. Ich habe diese Frau gern besucht, auch wenn sie immer so viel betete, dass ich das gar nicht alles aufnehmen konnte. Einmal wäre ich dabei sogar fast eingeschlafen. Sie hatte es immer wunderbar warm und ich betete für sie und las ihr aus der Bibel etwas vor und dann legte sie los. Sie war durch die CDs vom Gottesdienst sehr gut über unsere Gemeinde informiert und alle Anliegen und all unsere Kranken brachte sie intensiv vor Gott. Es war beeindruckend. Die Gemeinde und die Menschen waren dieser Frau viel zu wichtig, als dass sie auch nur einen davon hätte vergessen wollen. Ihre Barmherzigkeit zeigte sich in ihrem Gebetsleben. Aber ich möchte euch auch von einer anderen alten Dame erzählen, die ich in dieser Zeit besucht habe. Noch Wochen vor ihrem Tod hatte sie nur ein Thema, sich selbst. Sie redete gerne. Und es ging immer nur um sie und ihre Krankheit. Es war schwer, mit ihr auszukommen. Selbst ein geistliches Wort ließ sich bei ihr kaum aussprechen. Ich erzähle dir diese beiden Geschichten, weil ich möchte, dass du die Zeit nutzt, die dir in jungen Jahren bleibt. Lern deine Distanz und dein Desinteresse zu überwinden. Lass dir die Not deiner Mitmenschen zu Herzen gehen und lauf nicht davor weg. Wie das geht, zeigt uns der dritte Mann, der an die Unfallstelle kommt. Sein Name ist uns leider nicht überliefert, aber er ist berühmt geworden als der barmherzige Samariter. Er stellt uns vor die Frage, behandelst du den anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest? Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Hier bist du an der richtigen Adresse, wenn du lernen willst, barmherziger zu sein. Denn der barmherzige Samariter verkörpert sozusagen die goldene Regel, mit der das Zusammenleben auf unserer Welt wirklich gelingen kann. Jesus selbst hat diese Regel einmal aufgestellt, indem er sagte, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Der Volksmund hat daraus gemacht, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Doch das, was Jesus meinte, geht weit darüber hinaus. Wir sollen nicht nur etwas lassen, wir sollen nicht nur keinem schaden, wir sollen die Barmherzigkeit in Aktion bringen. Und wie das genau geschehen kann, das möchte ich nun im Folgenden anhand des barmherzigen Samariters euch zeigen. Es beginnt damit, ein Auge für die Bedürfnisse des anderen zu haben. Ja, Barmherzigkeit fängt mit den Augen an. Sie beginnt mit der Art, wie ich andere ansehe. Denn wenn ich die Bedürfnisse des anderen nicht wahrnehme, kann ich ihm auch nicht helfen. Da kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Der Samariter hat nicht nur kurz mal hingeschaut und ist dann schnell weitergegangen, er sah so gut hin, dass er Mitleid bekam. Das ist der springende Punkt. Wenn deine Barmherzigkeit und Liebe wachsen sollen, dann musst du genauer hinschauen und dich bewegen lassen. Nur so kannst du ein Feingefühl für die Not der anderen entwickeln und sensibler werden. Das kostet natürlich Zeit und Kraft. Der Samariter hat wahrscheinlich einen ganzen Tag verloren, aber er hat einen Freund gewonnen. Darum mach es doch wie er. Verringere deine Geschwindigkeit. Nimm dir die Zeit, auf die Nöte und Bedürfnisse deiner Mitmenschen zu achten. Und dabei wirst auch du ganz viel Gutes und Schönes erleben. Ich will dir das an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn du mit deinem Auto durch eine wunderschöne Landschaft fährst, hörst du vermutlich deine Frau neben dir immer wieder flüstern, oh, guck doch mal, Schatz, ach, leider schon vorbei. Fahr dir mit dem Fahrrad, kommst sogar du ins Schwärmen. Und geht ihr zu Fuß, wird aus dem Spaziergang vielleicht eine Begegnung mit Gott. Die Bibel sagt, jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Sieh zum anderen hin. Das ist der erste Schritt zur Barmherzigkeit. Schau nicht mehr an deinen Mitmenschen vorbei und blick bitte auch nicht durch sie hindurch. Manche von uns sind an dieser Stelle von Gott schon besonders ausgestattet worden. Sie haben von Natur aus ein starkes Mitempfinden. Sie erkennen schon an der Körpersprache, wie es ihrem Gegenüber geht. Sie sind deswegen nicht besser oder geistlicher als die anderen. Sie sind einfach nur von Natur aus sensibler. Ihnen bräuchte ich diese Predigt vermutlich gar nicht zu halten. Aber andere stehen wie ich in der Gefahr, so eine Art geistliches ADS zu entwickeln. Wir sind mehr Aufgaben als menschenorientiert geschaffen. Uns fehlt ein bisschen die Aufmerksamkeit gegenüber Problemen und Sorgen anderer. Dafür können wir aber schnell handeln. Wir haben bei den Punkten, die gleich noch kommen werden, weniger Schwächen. Aber hier, beim Anfang der Barmherzigkeit, da liegt etwas, da müssen wir an uns arbeiten. Und wenn du jetzt wissen willst, wie es an dem Punkt um dich bestellt ist, dann geh doch mal ehrlich den folgenden Fragen nach. Wie würden denn diejenigen, die dich gut kennen, dein Feingefühl beschreiben? Wie würden deine Familie, deine Frau, deine Kinder deine Sensibilität einstufen? Was würden deine Nachbarn über dich an diesem Punkt sagen? Oder du wählst eine andere Möglichkeit, um deine Empfindsamkeit besser einschätzen zu können, und erstellst eine Liste von den Personen, mit denen du täglich zusammenkommst. Ich denke an deine Frau, deine Kinder, Freunde, Kollegen, Nachbarn. Und dann versuchst du mal, hinter jeden Namen zu schreiben, was all diesen Menschen im Moment besonders wichtig ist. Womit kämpfen sie innerlich? Was begeistert sie? Ich habe gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Darum habe ich Jesus gebeten, mich sensibler zu machen, mir eine Art inneren Seismographen zu geben. Denn Jesus allein ist es doch, der unser Herz verändern kann, dass es barmherziger und sensibler wird. Ich denke, es warten viele Menschen um uns herum genau darauf. Sie brauchen unsere Hilfe und sie sehen sich danach, von uns ermutigt zu werden. Darum mach deine Augen auf und du wirst sie erkennen. Der zweite Schritt, um anderen barmherziger zu begegnen, heißt, leide mit anderen mit. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei, als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Zuerst waren die Augen betroffen, dann traf es ihn mitten ins Herz. Er empfand Mitleid. Paulus schreibt dazu im Römerbrief, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das heißt doch, dass wir in der Gemeinde unsere Sorgen und Probleme und Gefühle miteinander teilen sollen. Aber wie kann das geschehen? Wie können wir besser lernen, so wie der andere zu empfinden? Ich denke, wenn unsere Sensibilität mit den Augen beginnt, dann fängt unser Mitempfinden bei den Ohren an. Denn freundlich zu sein bedeutet oft gar nichts anderes, als zuhören zu können. In einer Zeitung gab es mal folgende Anzeige. Ich höre jedem gerne zu, egal was er erzählt. Für 15 Minuten nehme ich 20 Euro. Ich vermute, der Mann hat ein gutes Geschäft gemacht. Denn viele Menschen sehen sich total nach jemandem, der einfach nur zuhört. Sie wollen keine guten Ratschläge hören. Sie wollen einfach jemanden, der ihnen ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt und zuhört. Ich las mal einen Satz in diesem Zusammenhang, den ich seither nicht mehr vergessen habe. Er lautet, Liebe und Aufmerksamkeit lassen sich von außen nicht unterscheiden. Liebe und Aufmerksamkeit unterscheiden sich von außen betrachtet nicht. Jeder Mensch sehnt sich danach, dass Verständnis für ihn und seine Situation aufgebracht wird. Ja, es tut einfach gut, wenn uns jemand versteht und dann fühlen wir uns geliebt. Es zeigt uns, dass wir nicht allein sind in unserem Elend. Es bestätigt uns, dass es okay ist, wenn wir so leiden, wie wir es tun. Darum sagt Paulus, weint mit den Weinenden. Aber vielleicht fragst du dich jetzt, wie du das schon wieder machen sollst. du hast selbst schon lange nicht mehr geweint. Dann will ich dich ermutigen, dich auch an dieser Stelle von Gott verändern zu lassen. Ich glaube, er versucht schon lange, dich zu einem Menschen mit mehr Mitgefühl zu machen. Vielleicht lässt er sogar Probleme und Leid in deinem Leben zu, um dich genau in diese Richtung zu bewegen. Du fragst vielleicht, Gott, warum mutest du mir dieses Leid zu? Warum heilst du mich nicht? Warum veränderst du meine Situation nicht? Und Gott denkt vielleicht, Leid gehört zu deinem Leben, damit du mit anderen Menschen besser mitempfinden kannst und ihnen helfen kannst. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Vers 4, dass er durch Leiden hindurch musste, um andere ermutigen zu können, die Ähnliches durchstehen können. Vielleicht gilt das auch für dich. Selbst der große Apostel wurde nicht vom Leid verschont, aber er hat gemerkt, wie Gott ihn immer wieder getröstet hat. Und diesen Trost reichte Paulus an alle weiter, denen er begegnete. Und ich glaube, du kannst das auch. Du musst Jesus nur bitten, dein Mitleid neu zu wecken. Denk doch einfach mal daran, dass Jesus für dich auch immer ein offenes Herz und ein offenes Ohr hat. Du bist ihm niemals lästig und er wünscht sich so sehr, dass du dieses offene Ohr und Herz auch für deine Mitmenschen hast. Dann bist du bereit, den dritten Schritt zu gehen. Der dritte Schritt, um barmherziger zu werden, lautet: Verpasst den entscheidenden Augenblick nicht. Der barmherzige Samariter handelte. Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Die Barmherzigkeit lässt uns aktiv und erfinderisch werden. Der Samariter hatte keinen Erste-Hilfe-Koffer dabei, den ADAC gab es noch nicht und einen Krankenwagen konnte er auch nicht rufen. Aber die Barmherzigkeit hilft, so gut sie kann. So hält der Samariter an, er steigt ab und bindet den Esel an, er beugt sich zu dem Verletzten herunter und setzt sich auf Augenhöhe mit ihm. Dann nimmt er Öl, um die Schmerzen zu lindern, er gießt Wein auf die Wunden, um sie zu desinfizieren und den Verband reißt er vermutlich aus seinen eigenen Kleidern heraus. Er nimmt einfach das, was er gerade zur Hand hat. Er überlegt auch nicht lange, damit ihm nicht 100 Gründe einfallen, warum er besser weitergeritten wäre. Er handelt, wie Gott in Sprüche 3, Vers 27 empfiehlt: Wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Vertröste ihn nicht auf morgen, wenn du heute helfen kannst. Wie oft vertrösten wir die Leute auf morgen? Wir haben so unseren Rhythmus und lassen uns nur ungern stören. Doch für den Samariter kam dieser Notfall auch total ungelegen, aber er half trotzdem so gut er konnte. Vielleicht denkst du, dass du ja auch gerne helfen würdest, aber nur nicht in diesem Augenblick. Dann vergiss bitte nicht, dass es vielleicht gerade auf diesen Augenblick ankommt und dass es die einzige Chance ist, zu helfen. Lass dir doch all diese Chancen nicht entgehen, um ihretwillen, aber auch um deinetwillen. Ich zumindest möchte diese Augenblicke nicht mehr verpassen. Und das bedeutet viertens, sei bereit, dich unterbrechen zu lassen. Es ist viele Jahre her, aber die Sportfreunde Frankreichs begeistern sich noch heute daran. Es war an einem der schwierigsten Streckenabschnitte der Tour de France, des berühmten Radrennens der Welt. Forestier, der Liebling Frankreichs, führte das Rennen an. Jeder rechnete damit, ihn bald im gelben Trikot seine Ehrenrunde an der Champs-Élysées zu fahren. Alle würden ihm dabei zujubeln, weil er bisher jede Strecke glänzend gemeistert hatte. Er war großartig in Form. Nur einer machte ihm ernsthaft Konkurrenz, der Italiener Ricciardo. Jetzt überholte er ihn sogar bei diesem Rennen, doch da waren Mann und Rad vor ihm plötzlich wie vom Erdbeben verschluckt, gestürzt. Ein Abhang runter. Niemand hatte das gesehen, nur Forestier. Eine Sekunde zögerte er, dann hielt er an und sprang ab. Er kroch vorsichtig den Hang hinab und schleppte den Verunglückten wieder hoch an den Straßenrand, wo die Rote Kreuzkolonne ihn schließlich fand. Forestier hatte viele Minuten und den sicheren Sieg verloren. Aber als der kleine Franzose weit hinter dem glücklichen Ersten seine Runde um der Champs-Élysées fuhr, da toste nicht endender Beifall auf. Der Besiegte war der wirkliche Sieger. Hilfsbereit und freundlich zu sein, steht leider nicht in unserem Terminkalender drin. Und Mitleid zu haben auch nicht. Du kannst nicht für Mittwoch, den 24. Februar eintragen, von 14 bis 15 Uhr werde ich heute mal barmherzig sein. Du bist es oder du bist es nicht. Darum möchte ich dich fragen, bist du bereit, den Fernseher mal auszuschalten, wenn jemand Hilfe braucht? Verzichtest du auf deinen freien Abend, um den Bruder im Krankenhaus zu besuchen? Vergisst du deinen Garten, weil deine Kinder jetzt deine Hilfe brauchen? Glaub mir, Gott kennt deinen Terminkalender ganz genau. Und hin und wieder testet er, was dir wirklich wichtig ist. Er stellt dir Leute mit Problemen in den Weg, um zu sehen, wie barmherzig du inzwischen geworden bist. Damit komme ich zum letzten Schritt, um anderen barmherziger zu begegnen. Hilf dem anderen so gut du kannst. Als der Samariter am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Der Samariter bringt den Mann ins nächste Hotel. Er sorgt für medizinische Hilfe und bezahlt sogar die Krankenhauskosten. Er lässt praktisch seine Kreditkarte da, für alle Fälle. Ja, Barmherzigkeit geht auch an unsere Substanz. Sie stört unsere Kreise und reißt uns aus unserem Alltagstrott. Sie kann alles durcheinanderwirbeln. Aber das ist der Weg, auf dem gute Beziehungen entstehen. Auf diesem Weg wirst du zu einem liebevollen und freundlichen Menschen. Und Jesus freut sich darüber. Er freut sich über dich, wenn dir die Menschen wichtiger sind als deine Hobbys. Er freut sich, wenn die Not dieser Welt deinen Geldbeutel öffnet. Er freut sich, wenn du bereit bist, deine Zeit mit anderen zu teilen und deine Gaben einzusetzen. Und Jesus verspricht dir, was du für einen dieser hilfsbedürftigen Menschen getan hast, das hast du für mich getan. Mit dieser Verheißung möchte ich dir Mut machen, dieses Jahr zu deinem Jahr der Barmherzigkeit zu machen. Du kannst das tun, indem du etwas von deiner Zeit abgibst. Lad doch mal jemanden zum Essen ein oder zum Spielen oder zum Reden und vielleicht wählst du dazu sogar Leute aus, die du noch nicht so gut kennst. Bete mit ihnen und segne sie. Mach dieses Jahr zu deinem Jahr der Barmherzigkeit, indem du anderen vergibst. Gib deinen Groll gegenüber denen auf, die dir nicht geholfen haben oder die sich rücksichtslos gegenüber dir verhalten haben. Und mach dieses Jahr zu deinem Jahr der Barmherzigkeit, indem du aufgibst, andere zu richten und zu verdammen. Denk an all das Gute, das Gott dir geschenkt hat. Vergiss nicht, wie liebevoll sein Herz immer für dich schlägt. Sei barmherzig, wie dein Vater barmherzig ist. Amen.